Diese Folge wird präsentiert von NZZ Pro, der Premium-Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung.
NZZ Geopolitik.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Wie immer am Mittwoch findet auch am Mittwoch, am 4. Februar 2026, eine Generalaudienz beim Papst in Rom statt.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Und wie immer hält Papst Leo eine Katechese, also eine Lehre zu einem biblischen Thema.
La Costituzione conciliare Dei Verbum.
Dieses Mal spricht er über den theologischen Begriff Dei Verbum, Gottes Wort. Doch dann geht seine Rede weiter. Er greift nochmals ein anderes Thema auf. Leo wird politisch.
Domani giunge a scadenza il trattato New Start, sottoscritto nel 2010 dai presidenti degli Stati Uniti e della Federazione Russa.
Morgen, sagt der Papst, morgen am 5. Februar werde der New Start-Vertrag auslaufen. Das sei ein Vertrag, der sehr, sehr wichtig sei zur Eindämmung der Verbreitung von Atomwaffen. Leo appelliert, der Vertrag dürfe nicht auslaufen, denn nur so werde ein neues Wettrüsten verhindert. Doch genau das passiert.
Es ist ein Rückschlag in den Bemühungen, das weltweite nukleare Wettrüsten einzudämmen.
For the first time in more than a half century, there are no limits on the world's two largest atomic arsenals.
Beide Seiten haben heute das letzte Abkommen dieser Art auslaufen lassen, den New START-Vertrag aus dem Jahr 2010.
Wie gefährlich ist dieser Zustand? Lydia Wachs.
Dass jetzt New Start ausgelaufen ist, ist durchaus eine wirklich schlechte Entwicklung. Denn zum ersten Mal seit den 70er Jahren befinden wir uns in einer Situation, wo es keine Begrenzung der strategischen Arsenale der USA und Russland gibt. Mhm. Das heißt, es ist schon eine neue Entwicklung und ein gewisser Umbruch. Dennoch würde ich sagen, dass es kurzfristig momentan nicht so aussieht, als würden wir einem massiven Wettrüsten bevorstehen. Das heißt, die USA und Russland haben momentan andere Prioritäten, als massiv aufzurüsten. Das könnte sich aber natürlich schon mittel- bis langfristig verändern. Und was dann noch hinzukommt, ist, dass auch Unsicherheiten und Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten wirklich zunehmen könnten. Denn es fällt eben auch wichtiger Datenaustausch zwischen beiden Seiten statt, der bisher von New Start so vorgesehen wurde.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. Das Ende des New Start-Vertrages markiert eine neue Ära in der Sicherheitspolitik zwischen den USA und Russland. Die Welt sei zwar instabiler geworden, aber nicht unsicherer, meint die Sicherheitsexpertin und Politologin von der Uni Stockholm, Lydia Wachs. Hallo nach Schweden.
Hallo.
Lydia, seit vielen, vielen Jahren beschäftigst du dich und forschst zum russischen Nuklearprogramm. Du steigst in Archiven und du liest in Dokumente, zum Teil noch aus der Sowjetzeit und das jeden Tag. Was fasziniert dich denn daran? Also nukleare Waffen sind ja die schlimmsten Waffen, die die Menschheit ja je entwickelt hat.
Einerseits, ich meine, man entwickelt, glaube ich, einfach eine professionelle Distanz auch dann zu diesen Themen und nimmt sie dann eben nicht mehr so schlimm wahr, wie sie vielleicht jetzt erstmal so wirken. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Was mich, glaube ich, antreibt, ist, dass ich gerne das russische Denken wirklich verstehen will, sozusagen beyond the headlines. Also was wird da auf russischer Seite wirklich debattiert? Wo geht da das strategische Denken hin? Wie nimmt Russland auch uns wahr und wie kann man da vielleicht doch nochmal zusammenkommen?
Und es gab ja durchaus Momente, historische Momente, wo die russische und die US-amerikanische Seite zusammenkamen, um über nukleare Waffen zu verhandeln.
The President of the United States of America, Barack Obama. And the President of the Russian Federation, Dmitry Medvedev.
Zum Beispiel hier im April 2010 in Prag. Da trafen sich im wunderschönen Barocksaal des Prager Schlosses US-Präsident Barack Obama und der damalige russische Präsident Dmitri Medvedev.
On measures for the further reduction and limitation of strategic offensive arms and the protocol to it.
Und Die beiden unterzeichneten den sogenannten New START-Vertrag, über den wir ja heute sprechen. Wir sprechen über das Ende des New START-Vertrages und jetzt hören wir gerade, wie das alles begonnen hat.
New START Treaty is an important first step forward. It is just one step on a longer journey.
Lydia, was wurde da genau vereinbart?
Ja, das war wirklich eine sehr, sehr wichtige und sehr positive Entwicklung. Und es ist ja auch interessant zu sehen, dass hier eben gerade Obama und Medvedev diesen Vertrag geschlossen haben und nicht Putin daran wirklich beteiligt war. Aber das vielleicht nur am Rande. Zunächst einmal sah dieser Vertrag eine sehr wichtige Obergrenze von den stationierten strategischen nuklearen Gefechtsköpfen der beiden Seiten vor. Und zwar eine Obergrenze von 1550 stationierten Gefechtsköpfen. Gleichzeitig wurden aber auch die stationierten Trägersysteme reguliert. Mhm. Das heißt, hier handelt es sich dann um Interkontinentalraketen sowie U-Boot-gestützte strategische Raketen und Bomber, das heißt Kampfflugzeuge.
Das heißt, das sind genau die Waffen, die dann eben diese gefährlichen nuklearen Gefechtsköpfe ins Ziel bringen.
Genau. Was jetzt aber neben diesen Obergrenzen auch sehr, sehr wichtig an dem Vertrag war, war der Datenaustausch, der durch New START geregelt wurde. Und zwar gab es hier Datenaustausch über die Größe der jeweiligen Arsenale, aber auch zum Beispiel die Notifizierung vor anstehenden Raketentests und ganz wichtig auch gegenseitige Inspektionen. Das heißt, wo Inspektorenteams der einen Seite in das Land der anderen Seite gereist sind und dort sich letztendlich diese Waffensysteme angeguckt haben.
Also eigentlich ist dieser Vertrag so eine Art Ehevertrag oder Beziehungsvertrag, wo man eigentlich ganz genau regelt, wer was wie darf und vor allem, wie man sich gegenseitig Vertrauen erarbeitet letztlich.
Ja, das kann man, denke ich, schon so letztendlich sagen. Und dieser Vertrag hat auch zum Beispiel Streitschlichtungsmechanismen vorgesehen. Das heißt, was passiert, wenn jetzt die eine Seite etwas nicht glaubt oder es da Missverständnisse gibt, dass es dann eben auch Gesprächskanäle gibt. Aber letztendlich läuft es eben wirklich so, dass ein Inspektorenteam in das andere Land reist und dort dann natürlich auch mit den offiziellen Personen dann dort eben gewisse Basen sich anschaut, gewisse Systeme sich anschaut. Das heißt, dass es hier einfach einen direkten Austausch auf ja, menschlicher Ebene gibt und es natürlich ja einfach auch Beziehungen entstehen können, wie das übrigens auch bei den Vertragsverhandlungen selber der Fall ist. Also hier kann man das zum Beispiel auch in den Archiven so nachlesen und das ist wirklich ganz interessant da auch zu sehen, wie solche Gespräche stattfanden und wie da durchaus auch oft wirklich eine gute Stimmung quasi herrschte. Das wird dann meistens auch in solchen Protokollen beschrieben.
Aber kann man denn aufgrund der guten Stimmung beim Verhandeln auch darauf schließen, dass so ein Vertrag wie der New START-Vertrag ja auch generell die Beziehungen zwischen den USA und Russland stabilisiert hat? Also eine Art Stabilitätsanker?
Das würde ich so auf jeden Fall sagen. Ich meine, man natürlich letztendlich reguliert auch dieser Vertrag nur einen Teil der Arsenale der beiden Seiten. Also es gibt ja auch noch andere Waffen, zum Beispiel nicht strategische Nuklearwaffen, die nicht darunter gefallen sind.
Lass mich hier ganz kurz eingreifen. Mhm. Nicht strategische Waffen, das sind nukleare Waffen, aber die haben weniger Reichweite, eine geringere Sprengkraft.
Genau. Und ich meine, diese strategischen Waffen sind ja letztendlich die, die wirklich die große Rolle zwischen den USA und Russland spielen.
Weil wir heute ja über das russische Programm sprechen wollen, was hat man denn in der Forschung oder was hast du als Forschung denn erfahren über das russische Nuklearprogramm jetzt im Zusammenhang mit New START?
Also, was wir hier so über die letzten Jahrzehnte hinweg gesehen haben, ist, dass quasi ja mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die Situation natürlich erstmal in Russland sehr schlecht. Man hatte sehr wenig Geld und man war auch konventionell militärisch sehr schwach. Und da war die Bedrohungswahrnehmung schon sehr groß, denn die USA hatten schon damals sehr moderne Präzisionswaffen, vor denen Russland größte Bedrohungswahrnehmung hatte. Das heißt, die Sorge war hier immer, dass die USA eventuell diese konventionellen Präzisionswaffen gegenüber Russland anwenden könnte und Russland dann quasi nichts zu erwidern hätte, außer Nuklearwaffen. Und was wir dann so ein bisschen in diesen Debatten in den ja, 90ern und frühen 2000ern gesehen haben, das war, dass durchaus es Forderungen gab oder auch Überlegungen auf russischer Seite in einem solchen Fall, relativ früh sozusagen wirklich nuklear zu eskalieren, weil man einfach konventionell relativ blank dastand.
Ah.
Gleichzeitig war das auch durchaus kontrovers in Russland, denn auch Russland hat ja letztendlich eigentlich kein Interesse an einem eskalierenden Konflikt mit den USA. Und so gab es dann eigentlich ab den 2000ern sehr große Investitionen in konventionelle Fähigkeiten, um auch in einem eskalierenden konventionellen Konflikt diesen erstmal unterhalb der nuklearen Schwelle halten zu können gegenüber den USA. Das heißt, hier wurden neue Systeme entwickelt und auch die Strategie hat sich dahingehend verändert, dass eben konventionelle strategische Waffen eine größere Rolle zugesprochen bekommen haben und nicht strategische Waffen, ja, die Schwelle zum Einsatz quasi so ein bisschen erhöht wurde, soweit man das sagen kann.
Also man hat sich in diesem konventionellen Bereich so verstärken wollen, damit es auf keinen Fall eben zu einem Nukleareinsatz kommt.
Genau, also auch auf russischer Seite werden Nuklearwaffen und das übrigens auch nach wie vor als wirklich äußerstes Mittel gesehen. Den Eindruck hat man vielleicht nicht unbedingt immer, wenn man sich die ganze russische Nuklearrhetorik anschaut. Aber letztendlich wird es auch auf russischer Seite, wenn man sich hier zum Beispiel Debatten unter Militäreliten anschaut, dann werden Nuklearwaffen nach wie vor als äußerstes Mittel konzeptionalisiert und nicht als eine Waffe, die einfach so mal eben irgendwie eingesetzt wird.
Interessant, dass du von der russischen Nuklearrhetorik sprichst, weil uns allen ist ja gerade der rhetorische Auftritt von Wladimir Putin noch in bester Erinnerung am 24. Februar 2022.
Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
Da hat Russland die Ukraine angegriffen und Wladimir Putin hat am gleichen Tag eine vielbeachtete Rede gehalten und genau zwischen den Zeilen deutliche nukleare Drohungen formuliert.
Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей.
Путин warnt, dass Drittstaaten, die versuchen würden, Russland zu behindern, mit beispiellosen Konsequenzen rechnen müssen.
Еще никогда не сталкивались.
Also er formuliert das sehr vage, aber trotzdem sehr direkt.
Mhm.
Und jetzt hast du aber gesagt, dass die Militärelite das eigentlich ausgeschlossen hat und das als Ausnahme sieht. Wie ordnest du im Nachhinein diese Aussage von Putin ein?
Also es ist tatsächlich so, dass die russische Führung ja sehr breit nukleare Drohungen und Rhetorik eigentlich seit Beginn des Ukraine-Kriegs eingesetzt hat und damit unterschiedliche Ziele verfolgt hat. Und zwar einerseits wollte die russische Elite damit sicherlich einen Eintritt der NATO in den Krieg verhindern und abschrecken, aber gleichzeitig auch zum Beispiel Waffenlieferungen verhindern und auch durchaus die westliche Bevölkerung einschüchtern.
Ja. Und diese Einschüchterung, die hat ja sehr gut funktioniert. Also wenn ich mich recht erinnere, die Jodtabletten waren ausverkauft und es gab dann so Tipps, wie man Schutzräume sucht. Und es gibt diese berühmte Doomsday Clock in London, wo man diese Uhr symbolisch auf 5:12 setzt, die zeigen soll, wie nah man an einer globalen Katastrophe ist. Und damals wurde ja die Uhr um 4 Sekunden nach vorne gesetzt. Also man hat das symbolisch tatsächlich aufgegriffen. Also das Ziel, in die breite Bevölkerung zu kommen, ist tatsächlich auch aufgegangen.
Ja, das kann man schon so sagen, dass es, denke ich, große Sorgen auf westlicher Seite gab. Und trotzdem würde ich sagen, dass Russland hier mit dieser Einschüchterungs-, mit dieser Nuklearrhetorik-Strategie nicht komplett erfolgreich war.
Mhm.
Das heißt, diese Drohungen wurden sehr viel und sehr breit genutzt von der politischen Elite. Letztendlich ist es aber schon wichtig zu sagen, es war erstens nicht das erste Mal. Und dann ist es tatsächlich auch so vom russischen strategischen Konzept der Abschreckung quasi vorgesehen. Also was wir eigentlich gesehen haben jetzt während des Ukraine-Krieges mit dieser ganzen Nuklearrhetorik, war etwas, was vom russischen strategischen Konzept so eigentlich in den Jahren zuvor entwickelt wurde, aber noch nie wirklich angewandt.
Also ein Drehbuch, ein Abschreckungsdrehbuch quasi.
Genau. Damit möchte ich diese Entwicklung nicht irgendwie kleinreden. Man muss natürlich immer genau schauen, was macht Russland da. Aber letztendlich war es einfach viel hohle Rhetorik, die einschüchtern sollte. Und wenn man sich dann anschaut, was Russland eigentlich wirklich selber gemacht hat, wir als ForscherInnen haben jetzt nicht Schritte gesehen, die darauf hindeuten, dass Russland sich wirklich auf einen Nuklearwaffeneinsatz vorbereitet.
Und du bist auch sicher, dass Russland das nicht gemacht hätte?
Das heißt, Nuklearwaffen nicht eingesetzt hätte? Also hier denke ich, ist es einfach wichtig zu schauen, wer auch was von sich gibt. Also natürlich, was Putin sagt, ist schon relevant. Aber auch hier, wenn man sich mal systematisch anschaut, was hier von politischen Entscheidungsträgern so von sich gegeben wurde, dann war das oft sehr vage gehalten. Es wurde auch oft auf so sehr eskalierende Rhetorik dann wieder etwas destabilisierend geantwortet. Also zum Beispiel, dass Putin dann plötzlich wieder gesagt hat, also Nuklearwaffen hat ja hier keiner vor einzusetzen oder sowas. Also da sah man so ein Spektrum aus eskalierenden und deeskalierenden Narrativen auf jetzt politischer Elitenebene. Andererseits gab es natürlich sehr oft sehr krasse Aussagen von politischen Analysten oder Kommentatoren im russischen Fernsehen. Die, denke ich, auch so ein bisschen im Westen für Besorgnis einfach Sorgen angetrieben hat. Ich würde da sagen, was diese politischen Kommentatoren teilweise von sich gegeben haben, wie etwa Karaganov und Trenin, das waren so zwei Analysten, die sich da sehr radikal geäußert haben und eben den Einsatz von Nuklearwaffen letztendlich gegenüber NATO-Staaten auch gefordert haben. Die wollten, denke ich, einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich richten. Und da wirkte es schon so, dass eben diese politischen Analysten eine Rolle spielen, um den Westen einzuschüchtern. Während wenn man sich dann wiederum die Debatten unter Militäreliten, das heißt Angehörigen des Verteidigungsministeriums anschaut, da gibt es zum Beispiel so Journals, die vom russischen Generalstab direkt herausgegeben werden. Wenn man sich da die Debatten anschaut, dann ist das ganz anders. Da wird ganz anders über Nuklearwaffen gesprochen und da wird nicht zum Beispiel so eine signifikante Veränderung der Abschreckungsstrategie gefordert und auch Nuklearwaffen werden nach wie vor als wirklich äußerstes Mittel konzeptionalisiert und nicht als eine Waffe, die einfach so eingesetzt werden könnte.
Wir sind gleich zurück.
Guten Tag, ich bin Peter Raschoni. Ich leite zusammen mit meinem Kollegen Peter Fischer das Team von NZZ Pro, der Premium-Ausgabe der NZZ. Wir versuchen mit unserer langjährigen journalistischen Arbeit die Welt besser zu verstehen. Wir liefern euch zusammen mit den Redaktoren und Korrespondenten der NZZ vertiefte Analysen und Hintergründe zu Geopolitik, Weltwirtschaft und Sicherheitspolitik. Wenn ihr einen noch tieferen Einblick in das verwirrende Weltgeschehen gewinnen möchtet, dann abonniert NZZ Pro, das Premium-Abonnement der NZZ. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns auf euch.
Also das heißt, hier muss man wirklich unterscheiden, wer sagt was in welchem Setting. Die Frage ist natürlich, wo hast du die gefunden? Wie findet man die richtigen Leute?
Also diejenigen, die sich jetzt da in Fachzeitschriften äußern, sind einfach oft entweder noch aktive oder ehemalige Angehörige vom Verteidigungsministerium, die da ganz unterschiedliche Rollen spielen. Das heißt, das sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die jetzt vielleicht Rüstungskontrollverhandlungen führen, sondern es sind einfach Angehörige des russischen Militärs, die sich Gedanken machen, wie sich die russische Strategie in Zukunft entwickeln sollte. Und da ist Russland tatsächlich seit Jahrzehnten eigentlich ziemlich gut drin, dieses strategische Denken anzuführen. Das heißt, irgendwelche Konzepte zu entwickeln, für wie Kriege geführt werden sollte. Also das heißt, da sehen wir sehr viel dieses strategische Denken und Debatten in unterschiedlichen Journals. Die Umsetzung ist dann immer noch eine andere Frage. Aber es gibt eben insbesondere ein Journal, was hier vom russischen Generalstab herausgegeben wird, schon seit einigen Jahrzehnten, was schon eine wichtige Ressource so in der russischen Debatte ist. Und das ist letztendlich auch, also dieses Journal ist auch für westliche ForscherInnen letztendlich zugänglich. Also
aha, wie heißen die?
Military Thought oder Vojennaya Mysl auf Russisch. Das ist wirklich ein sehr angesehenes Journal in Russland, wo Publikationen zu ganz unterschiedlichen Themen immer wieder veröffentlicht werden. nicht nur Nuklearstrategie, aber eben auch Nuklearstrategie.
Und genau dort hast du andere Positionen zum Einsatz von nuklearen Waffen gelesen als das, was man im Staatsfernsehen zu hören und zu sehen bekam.
Genau, also das ist schon sehr anders, was da in solchen Journals geschrieben wird. Ich meine, auch da gibt es ein Spektrum von Meinungen und Ansichten zur Nuklearstrategie. Aber diese radikalen Töne, die man im russischen Fernsehen so sieht, die findet man wirklich schwerlich in solchen russischen Journals.
Also die Experten haben dich als Forscherin beruhigt quasi. Aber was denkst du, war diese Abschreckungsstrategie politisch erfolgreich aus russischer Sicht?
Die russische Seite war vielleicht schon erfolgreich darin, die NATO vor einem Eintritt in den Krieg zum Beispiel abzuschrecken und dies zu verhindern. Aber letztendlich hat Russland es ja zum Beispiel nicht geschafft, diese Waffenlieferungen von westlicher Seite zu unterbinden. Also die haben ja einfach weiter auch stattgefunden, wurden vielleicht teilweise verzögert implementiert, aber letztendlich kam es ja zu Waffenlieferungen. Und ich glaube auch, mein Eindruck ist schon auch, dass auch unter der Bevölkerung es einen gewissen Lerneffekt gab darüber, wie Russland hier Nukleardrohungen einsetzt. Mhm. Also insofern war Russland jetzt hier, würde ich nicht sagen, vollumfänglich erfolgreich mit diesen Drohungen und hat ja auch letztendlich über dann Zeit hinweg diese Drohung etwas eingestellt, weil ich glaube auch auf russischer Seite wahrscheinlich gesehen wurde, okay, wenn wir so wahllos mit Drohungen um uns herum werfen, dann, also das wirkt natürlich jetzt auch nicht besonders glaubwürdig.
Trotzdem haben wir jetzt aber die Situation, dass wir seit dem 5. Februar ohne Vertrag sind. Wir haben einen Ukraine-Krieg, der einfach nicht zu Ende gehen will und kann und einfach weil der politische Wille nicht da ist im Kreml. Und wir haben einen Iran-Krieg. Wir haben generell die Wahrnehmung, dass die Welt instabiler geworden ist. Du hast gesagt, also kurzfristig hat sich wenig geändert, aber mein Eindruck ist einfach, es kann einfach sehr schnell kippen, einfach weil die Lage gerade im Moment so instabil ist.
Ja, also es ist schon auf jeden Fall so, dass die Zukunft zum Beispiel der Rüstungskontrolle momentan schon relativ düster aussieht. Und zwar momentan gibt es keinen Willen, politischen Willen auf russischer und auf amerikanischer Seite sich wirklich hinzusetzen und einen umfassenden neuen Vertrag, wie eben den ehemaligen New START-Vertrag, neu auszuhandeln. Was vielleicht vorstellbar wäre, wäre, dass Putin und Trump vielleicht gewisse Absprachen treffen als Obergrenzen der Nuklearsenale, aber ein umfassender Vertrag mit Datenaustausch etc. sieht momentan sehr unwahrscheinlich aus. Aber selbst wenn sozusagen der politische Wille da wäre, dass man sich jetzt wirklich hinsetzt und nochmal einen neuen Vertrag aushandelt, dann gehen die Interessen auch einfach sehr auseinander, was ein neuer Vertrag beinhalten sollte. Also zum Beispiel hat Russland eigentlich schon seit Jahrzehnten fordert Russland, dass auch die Raketenabwehr der USA in einem solchen Vertrag mitverhandelt wird oder auch reguliert wird, während die USA seit Jahren Interesse daran haben, dass die nicht strategischen Nuklearwaffen von Russland unter so einen Vertrag fallen. Das heißt, die Interessen, was in einen solchen Vertrag reinkommen sollte, die gehen einfach sehr auseinander. Und dann, was eben noch dann hinzukommt, ist China.
Ja.
Und zwar sehen wir hier eben seit ein paar Jahren eine gewisse Aufrüstung von China, die insbesondere in den USA ja mit großer Sorge gesehen wird. Und da werden die Stimmen immer lauter, die in den USA fordern, dass die USA hier auch das eigene Arsenal vergrößern müssen, um weiterhin die Möglichkeit zu haben, sowohl die russischen Nuklearfähigkeiten als auch die chinesischen zu bedrohen.
Das wollte ich eben gerade fragen, weil dieses Bild, wenn es darum geht, Nuklearkontrolle, dann denkt man immer USA, Russland. Aber wir sind eigentlich in einer Zeit, wo China ja eigentlich viel die stärkere militärische Macht sein könnte. Man weiß es ja nicht genau, weil es noch nie oder schon lange keinen Ernstkampf mehr gab mit der chinesischen Armee.
Ja, das Problem ist hier eben, dass bisher das chinesische Nuklearsenal relativ klein ist im Vergleich zu dem von Russland und den USA. Und da sagen die Chinesen eben, solange unser Arsenal sozusagen so klein ist im Vergleich, warum sollen wir dann an einem Rüstungskontrollvertrag mit diesen Großmächten dran teilnehmen? Das heißt, China hat sich hier bisher immer gegen solche Verhandlungen gestellt und lehnt es ab, mit Russland und den USA zusammen einen Rüstungskontrollvertrag auszuhandeln. Etwas, was eben die USA seit ein paar Jahren so fordern. Gleichzeitig geht die Entwicklung vielleicht schon dahin, dass das chinesische Arsenal in ein paar Jahren schon vielleicht vergleichbarer mit der Größe des amerikanischen und des russischen Arsenals sein könnte. Und dann ist es natürlich verständlich auch von jetzt amerikanischer Seite her, dass man das eindämmen will. Mhm. Was dann wiederum ganz interessant ist, die Rolle, die Russland dabei bisher spielt. Und zwar wird ja bisher diese Beziehung zwischen Russland und China jetzt von Putin so als No Limits, also quasi als Beziehung beschrieben, die keine Grenzen kennt, also als strategische Partnerschaft. Und auf russischer Seite gab es da bisher keine offiziellen Forderungen, zum Beispiel, dass China an der Rüstungskontrolle teilnehmen sollte. Mhm. Allerdings würde ich schon denken, dass es auch auf russischer Seite Sorgen gibt mit Blick auf die chinesische nukleare Aufrüstung. Denn letztendlich können ja auch diese Waffen das russische Territorium bedrohen. Und ich würde auch davon ausgehen, dass auch in Moskau nicht vergessen wurde, wie die Beziehungen während des Kalten Kriegs mit China waren. Und zwar gab es da ja eine sehr große Rivalität zwischen der Sowjetunion und China, die auch teilweise sehr spannungsgeladen, sehr gefährlich war. Das heißt, ich glaube, diese Geschichte, die spielt immer noch eine Rolle und überschattet wahrscheinlich auch nach wie vor diese strategische Partnerschaft zwischen Russland und China. Mhm. Und was dann noch da hinzukommt, ist, dass sollte eben wirklich China weiter aufrüsten und die USA dann dementsprechend auch ihr Arsenal mittelfristig vergrößern, dann bedeutet das natürlich für Russland, dass auch Russland darauf irgendwie reagieren muss und wahrscheinlich dann auch dort die Forderungen größer werden, dass man vielleicht dann doch quantitativ weiter aufrüstet. Mhm. Bisher ist es interessant, dass man diese Forderungen nach quantitativer nuklearer Aufrüstung auf russischer Seite so nicht sieht, sondern Russland eher auf asymmetrische Maßnahmen setzt.
Das heißt?
Also zum Beispiel Waffensysteme, die russische Raketenabwehr überwinden können. Das ist so etwas, wo Russland draufsetzt. Angesichts der Sorge, dass ein Ausbau des amerikanischen Raketenabwehrsysteme die russischen Abschreckungsfähigkeit unterminieren könnten. Das ist eben eine sehr große Sorge auf russischer Seite. Und da entwickelt man seit Jahren in Russland eben Systeme, die wie Hyperschallraketen, die solche Raketenabwehrsysteme irgendwie überwinden sollen. Mhm.
Aber wenn ich dich zwischen den Zeilen jetzt aber richtig verstehe, dann denkst du, dass wenn es zu einem Nachfolgevertrag kommen sollte, einem Nachfolgevertrag zu New Start, dann wird es ein Vertrag sein mit drei Beteiligten. Also mit Stand jetzt Trump, Xi und Putin.
Wenn es nach den Amerikanern ginge, dann wäre das auf jeden Fall ein Vertrag, der alle drei beinhaltet. Ob es wirklich dazu kommen wird, ist wirklich momentan sehr schwer zu sagen. Denn wie gesagt, China hat kein Interesse an einem Rüstungskontrollvertrag mit den beiden Staaten. Ich glaube, Russland hätte da grundsätzlich schon Interesse dran, wieder einen Rüstungskontrollvertrag auszuhandeln, mittelfristig, denn in Russland ist ja jetzt erstmal die Priorität Ukraine-Krieg und konventionelle Rüstung. Man kann sich jetzt in Russland nicht erlauben, in ein nukleares Wettrüsten mit den USA und China einzusteigen. Das heißt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da mittelfristig Interesse dran wäre. Aber genau, also die Situation ist wirklich sehr schwierig, da die Meinungen, die Positionen dieser drei Länder sehr auseinandergehen und gleichzeitig wir eben diese tripolare Dynamiken sehen. Das heißt, dass die Maßnahmen oder die Schritte, die eine Seite nimmt, natürlich auch Auswirkungen auf die andere Seite haben und dann letztendlich eine sehr destabilisierende Dynamik hier zwischen drei Polen entsteht. Das heißt, die Zukunft der Nuklearrivalität sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Trotzdem würde ich jetzt immer noch optimistisch bleiben, denn letztendlich gab es immer wieder Auf und Abs mit der Rüstungskontrolle, wenn wir uns die vergangenen Jahrzehnte anschauen. Es stand mal besser um die Rüstungskontrolle als andere Male. Das heißt, auch hier würde ich denken, dass die Frage eher ist, wann es wieder zu einem Rüstungskontrollvertrag kommt, als ob es dazu kommen wird.
Also das heißt, der Wunsch von Papst Leo, dass bald wieder ein Vertrag kommt und dass die Welt wieder stabiler wird, der wird in Erfüllung gehen.
Ich würde vielleicht ein Fragezeichen an das Wort bald setzen.
Ja.
Aber dass es in Zukunft irgendwann wieder zur Rüstungskontrolle kommen wird, da gehe ich schon auf jeden Fall von aus.
Liebe Lydia, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit der Politologin und Sicherheitsexpertin Lydia Wachs von der Universität Stockholm. Sie ist Expertin für das russische Nuklearprogramm. Uns gibt es jeden Mittwoch und uns könnt ihr auch schreiben an geopolitik@nzz.ch. Danke fürs Zuhören. Mein Name David Vogel.